Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Da sind wir wieder. Und für euch ist es eigentlich gar nicht relevant, aber wir sitzen in unserem Biergarten. Das erste Mal in diesem Jahr.
Endlich wieder.
Oder sitzen wir gleich das erste Mal hier? Doch, ich glaube.
Doch, ja. Wir sind dieses Jahr das erste Mal wieder in unserem am Canale Grande.
Ja, Canale Grande, Canal 33.
Aber auf dem Kanal ist nichts los. Also hier ist noch kein.
Wir sagen euch Bescheid, auch wenn ihr gar nichts davon habt.
Kein Frachter vorbeigekommen. Ihr werdet das dann hören, wenn es im Hintergrund plötzlich anfängt, so rumzuwummern.
Wir haben gerade nämlich überlegt, was machen wir eigentlich zur 100. Ausgabe, die ja irgendwann demnächst kommen wird, in den nächsten Monaten. Und wir haben uns überlegt, vielleicht senden wir von Mallorca.
Ja.
Da habt ihr richtig was von.
Mit einem Trommi oder? Irgendwie. Mit einem großartigen Schriftsteller. Ihr könnt uns ja mal schreiben, welchen Schriftsteller, welchen Autor oder Autorin ihr euch wünscht. Der hier mal mit dabei sein soll. Vielleicht schaffen wir es ja. Mit dem Argument hier, ach komm, das ist unsere 100. Folge.
Den rufen wir dann einfach mal an. Ja, man würde schon jemanden kriegen, das glaube ich schon.
Ja.
Ich kriege immer so Mails von Verlagen. Diese und diese stehen zu Interviews zur Verfügung.
Echt?
Martin Suter ist mir jetzt nicht angeboten worden. Und Dora Mischani auch nicht.
Dror Mischani.
Das ist der feine Herr Jachmann hat mich heute ein Diogenes-Buch mitgebracht.
So schaut's aus.
Er wollte sich intellektuell weiterbilden.
So ist es. Denn nur dort erscheint die wahre Literatur.
Die Schweizer wissen wieder, wie man es macht.
Diese haben meine Protagonisten sogar einen Namen.
Ach, tatsächlich.
Ja, das hat mich sehr gefreut.
Auch die Gegend wird genannt, wo es spielt? Das ist bei dir auch nicht selbstverständlich.
Ja, doch. Die Gegend wird auch genannt.
Gut.
Ja, spielt in Israel.
Okay, interessant. Mein Buch spielt in Amerika.
Auch schön.
In Los Angeles, in New York und in Miami.
Oh, die drei absoluten Hotspots.
Ja. Ich stelle heute vor Holly Brickley, Deep Cuts.
Ja, ich stelle heute vor Dror Mischani, der Name ist schon genannt worden.
Mhm.
Nicht heißt der Roman.
Interessant.
Ja.
Weil ich zu Sven, als wir uns gerade getroffen haben, schon gesagt habe, es wird heute eine XXL-Sendung, was ich gar nicht weiß, ob das so sein wird.
Jetzt kommt ein Chef vorbei.
Aber, oh ja.
Was steht da? Delius?
Delius.
Ja. Delius.
Ja.
Ein grüner Frachter mit
schön.
So gelben Aufbau.
Schön.
Also das sind, glaube ich, die brasilianischen Farben.
Stimmt. Ja, ist richtig. Ich habe ja letztes Mal dieses KI-Buch vorgestellt, ne?
Ja, wo die
von
Chat Ross geschrieben hat.
Die Enthusiasten.
Ja.
Ja, wo ChatGPT gesagt hat, das Buch hätte ich gern geschrieben. Und da ist an einer Stelle die Rede davon, wo es nämlich um die KI geht. Die KI wird irgendwann Bücher schreiben, die nur für dich sind. Und sie werden dich zerreißen, weil alles da drin ist, was du relevant findest, was für dich persönlich wichtig ist.
Was
dich da abholen wird.
Ja.
Ja, die wird ja, irgendwann wird sie dich erkennen, die KI. Die kennt deine Prompts, die weiß, was du gerne liest, die weiß alles.
Ja.
Und dann sagst du, ja, schreib einen Roman, der genau auf mich zugeschnitten ist. Und da werden alle Themen, die für dich relevant sind und spannend sind, darin vorkommen. Und das ist ein guter Plot. Und das ist ja eine dieser Voraussagen, die der Typ trifft, der dieses 11. Buch von dem sehr bekannten Autoren aus England.
Ach so, in deinem Buch, was du neulich gelesen hast.
Die Enthusiasten, genau.
Ja, genau. Ja.
Und dann greife ich in mein Regal der Neuerscheinungen und hole dieses Buch von Holly Brickley raus, Deep Cuts. Das habe ich schon mal auf der Buchmesse gesehen und bestellt. Man hat mich vergessen und ich habe es dann neulich noch mal gesehen und dachte, ey, wo ist eigentlich dieses Buch? Da habe ich da wieder angerufen beim DTV-Verlag. Thomas Zirnbauer heißt der Mann.
Ja, kenne ich.
Jetzt, ja. Sehr netter Typ. Grüße gehen raus, sagt man ja im Podcast.
Shoutout!
Ein Shoutout an Thomas. Und der hat mir das jetzt geschickt und das war so dieses Gefühl. Dieses Buch ist für mich geschrieben worden. Ich hatte mal...
Was?
Ja, dieses Buch ist sensationell. Es ist alles drin, was ich spannend finde. Also eigentlich nur Musik. Alles andere finde ich auch nicht spannend. Und ich habe damals...
Mir taucht auch Musik auf an einer Stelle. The National.
Ja, geil, geile Band. Habe ich mehrmals live gesehen. Großartige Band. Eine meiner Lieblingsbands. Und der Sänger, Matt Berninger, hat zwei Soloplatten gemacht, die genauso geil sind.
Echt?
Ja.
Okay.
Auch sensationell. Das muss ich jetzt vorab noch kurz sagen, als damals High Fidelity, das kannte ja auch jeder, ne, dieser Film ins Kino kam, habe ich nachts einen Anruf bekommen von einem Freund und sagte, ey, ich habe gerade die Verfilmung deines Lebens gesehen. Warst du das? Hast du das geschrieben? Weil da hatte ich auch dieses Gefühl, ey, das ist ja genau meine Welt.
Ja.
Das ist ein Typ in einem Plattenladen, der diese Playlisten macht, der die Montagmorgen Depressions-Playlist macht. Dann will er seine ganzen Ex-Freundinnen besuchen, um zu sehen, warum ist es eigentlich damals auseinandergegangen, der das so aufarbeitet. Der sortiert seine Platten und so. Und das sind alles so Dinge, die ich auch gern mache. Also nicht meine Ex-Freundin besuchen, um Gottes Willen, aber meine Platten sortieren. Und diese Holly Brickley hat ein Buch geschrieben, wo alle Bands, die daran vorkommen, habe ich genau zu der gleichen Zeit auch so gehört und fand sie genauso großartig. Es gibt auch eine Playlist dazu, das erzähle ich gleich alles nochmal, die ist hinten drin. Ich habe mir selbst noch eine erweiterte Playlist gemacht, weil einige Bands da auch nicht in der Playlist sind, die aber genannt werden. Und in meiner Playlist sind auch noch die, die hier genannt werden. Ich habe einen solchen Spaß ganz, ganz selten gehabt bei einem Buch.
Das ist ja Wahnsinn.
Das Buch ist Wahnsinn.
Ja.
Ja. Aber, und das sage ich noch vorab, bevor du, ich glaube, du fängst heute mal an.
Schon wieder?
Ja, weil ich glaube, dass das Buch zu nerdig ist. Ich glaube, dass das viele, und ich habe auch so ein paar Kritiken gelesen, wenn du dich nicht für diese Bands interessierst und nicht für Musik interessierst,
ja,
dann ist das eine großartige Liebesgeschichte, aber sie ist eben in einem Umfeld geschrieben, das für den einen oder anderen anstrengend sein könnte. Weil man verstehen muss, worum geht es in diesen Songs, was sind das für Bands, welche Rolle spielen die. Und ich glaube, das sind jetzt auch oft keine Bands, die so wahnsinnig bekannt sind. Einige ja, aber andere eben nicht. Und die spielen aber die Hauptrolle in diesem Buch.
Ja,
und, deswegen glaube ich, ist es ein bisschen nerdig. Es ist ein Buch für mich und für andere Musikfreaks, die müssen das lesen. Also ein brillantes Buch. Trotzdem, ich glaube, du fängst an, weil das ist zu nerdig.
Ja, okay, dann fange ich mal an. Weil meins ist so für alle, das ist eine schöne Liebesgeschichte.
Ja.
Es könnte eine schöne Liebesgeschichte werden, aber es gibt nachher ein ernsthaftes Problem, wie das halt so häufig ja, in diesen ja, Liebesgeschichten so ist. Aber ja, ich kann gerne mal anfangen.
Ja.
Wie gesagt, Dror Mishani, ein israelischer Autor, hat geschrieben Nicht und ist, wenn man das hier so sieht, offenbar mit dem Titel 3 relativ bekannt geworden. Ich hatte vorher von dem Autor noch nie etwas gehört, deshalb hilft mir der Aufkleber auf dem Buch jetzt auch nicht weiter.
Mhm.
Aber es war wirklich großartig, diesen Mann jetzt endlich mal kennenzulernen, jedenfalls was er so schreibt.
Mhm.
Es geht in diesem Buch um Eli. Also Eli ist 52 Jahre alt, arbeitet als Übersetzer. Also Eli ist ein Mann.
Mhm.
Finanziell geht's ihm so relativ gut, also der ist relativ unabhängig und er war mehr als 20 Jahre mit seiner Frau zusammen und die ist vor einiger Zeit gestorben und er wird von Freunden eingeladen und lernt dort eine Frau kennen, Lia ist das. Lia ist Musikerin, spielt in einem Kammerquartett, ist Cellistin. Es ist aber so, dass also man ist da ja so im etwas größeren Kreise und lernt sich und er lernt sie da so kennen, aber der ist jetzt eigentlich viel zu zurückhaltend, um da jetzt krass in die Offensive zu gehen irgendwie. Findet sie aber toll. Also sie geht ihm auch nicht so aus dem Kopf, auch nach dem
Treffen. Also den Tod seiner Frau hat er verarbeitet.
Mehr oder weniger, ja. Ich will da auch gleich nochmal eine Szene vorlesen, die zeigt, was der da hinter sich gebracht hat. Das ist...
Weil sie war ja dann, wenn er 52 ist, war die möglicherweise grob in seinem Alter, dann war die ja auch recht jung.
Ja, die sind sehr jung zusammengekommen,
Alter, in den
20ern so. Ne? Er hat aber das Glück, also, dass nach diesem Treffen diese Lia bei den Gastgebern anruft, also sein Kumpel eigentlich, und fragt, sag mal, dieser Eli da, ist der zufällig solo? So, und sein Kumpel hat ihm das brühwarm erzählt. Meint so, hey, guck mal, die hat Interesse, melde dich doch mal bei ihr. Und als er das hört, reagiert er folgendermaßen. Das habe ich so auch noch nie gelesen. Deshalb muss ich das hier unbedingt mal vorlesen.
Die hatten sich erst einmal getroffen bei diesem Essen.
Genau, die hatten sich getroffen bei diesem Essen. Und tatsächlich ist es so, dass die Cellistin ihn also scheinbar auch sehr interessant findet und ihn gerne wiedersehen möchte. Und gleich auch so gefragt hat, sag mal, ist der solo? Und das hat er jetzt wie folgt aufgenommen. Ich sage auch gleich nochmal was zur Ansprache, also zur Schreibweise dieses Buches. Das ist so in Du-Form geschrieben. Mhm. Also der Autor spricht mit seine dir. Protagonisten direkt so an immer.
Ach so, die Protagonisten spricht er an, okay.
Ja, ja, genau. Ja. Ne? Also, und deshalb klingt das jetzt so. Deine Seele schilbt wie ein Vögelchen, das gerade aus dem Ei schlüpft. Das ist das sonderbare Bild, das dir in dem Moment einfällt. Es herrschte Finsternis und plötzlich bricht ein Lichtstreif herein. Du beeilst dich, deine Welt wieder zu verdunkeln, denn du hast Angst. Das Licht könnte ohnehin verlöschen. Und du bist nicht bereit, diese chilpende Fröhlichkeit preiszugeben, aus Furcht, sie könnte zertreten werden. Dem Freund sagst du nichts von Lias Melodie, die immerzu in deinem Kopf erklingt. Du antwortest, ja, sie hat mir gefallen. Und du bist nicht allergisch gegen Hunde, oder? Fragt er, denn sie hat einen Hund, an dem sie sehr hängt. Ich schicke dir ihre Nummer und wenn du Lust hast, schreib ihr. Ich bin der Ansicht, du solltest es versuchen. Was hast du denn schon zu verlieren? Also so geht das los. Also,
ganz interessanter Stil. Habe ich so auch noch nie gelesen.
Fand ich auch ganz lustig.
Ja.
Das ist jetzt so die Ausgangssituation und natürlich lernen sich die beiden kennen und er fasst sogar den Mut, ihr jetzt nicht nur irgendwie eine WhatsApp zu schreiben, was jetzt wahrscheinlich viele machen würden, sondern er hat sich gedacht, ich rufe die jetzt an, weil ich will auch ihre Stimme hören und wer weiß, über wenn man sich da irgendwas schreibt und so. Und da habe ich nur gedacht, sehr gute Idee, weil sich da jetzt über Tage zu schreiben, das ist einfach so bocklos oder irgendwas.
Gut, ja.
Jetzt kommt aber erstmal die Geschichte über seine Frau, die er ja verloren hat. Und das ist auf der einen Seite sehr klischeebeladen, finde ich. Auf der anderen Seite ist es aber auch echt richtig bitter. Mhm. Also er hat seine zukünftige Frau tatsächlich in Paris kennengelernt, wo er eine Zeit lang gewohnt hat. Der Kontakt, auch hier ist der Kontakt über einen Freund zustande gekommen. Mhm. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, auf jeden Fall begegnen die beiden sich jetzt. Sie raucht Kette, Gauloise Bleu. Warum hast du sie nicht schon an jenem Abend gebeten, damit aufzuhören? Als das Café schließt, schlägt sie dir vor, noch spazieren zu gehen und ihr lauft durch Straßen, die du nicht kennst, die dir in einem Jahr aber schon sehr vertraut sein werden. Boulevard Beaumarchais, Boulevard Henri IV. Das war der Weg. Den Sonnenaufgang verfolgt ihr vom Kai unterhalb des Place Louis Aragon am Ende der Ile Saint-Louis. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus.
Ja, gar nicht so schlecht. Aber du hast gesagt, das Spiel in Israel, das klingt jetzt nach Paris.
Das habe ich ja gesagt. Sie lernen sich in Paris kennen. Das ist das Klischeebeladene dabei. Okay. Also man verliebt sich in Paris.
Ja, natürlich tut man das. Das tut man immer.
Am Ende der Ile Saint-Louis ihre Füße über der Seine baumelnd. Sie hat dich dorthin geführt, weil dies ihr Lieblingsort ist. Du warst wirklich noch nie hier. Wie lange hast du gesagt, bist du schon in Paris, fragt sie. Also das ist die Situation, ersten Abend zusammen gehabt, dann da spazieren gegangen, an diesem tollen Platz gewesen. Alle paar Jahre wieder werdet ihr nach Paris fahren und gegen morgen die Spitze der Insel in der Seine besuchen, das Ende jener Nacht von einst. Und immer, so scheint es, werdet ihr glücklicher sein als beim ersten Mal, glücklicher als beim vorherigen Besuch, außer beim letzten Mal, 3 Monate vor ihrem Tod, als deine Frau schon zu schwach ist und die Stufen von dem kleinen Platz hinab zum Kai nicht mehr schafft und du sie auf deinen Armen dorthin trägst. Sie hustet und schluchzt, verlangt, sie allein zu lassen, um Abschied zu nehmen. Also das hat er am Ende mit seiner Frau dann durchgemacht. Mhm. Und da kann man verstehen, dass das nicht so ganz einfach ist, sich jetzt auf eine andere Frau einzulassen, auch wenn er natürlich von ihr jetzt sehr angetan ist.
Ja.
Aber das ist so seine Vorgeschichte.
Klingt sehr traurig. Das ist ein trauriges Buch?
Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also es ist ein sehr ungewöhnliches Buch eigentlich. Es ist eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte.
Ja, und die Ansprache ist ja auch sehr ungewöhnlich.
Ja, die Ansprache auch. Genau, kann ich gleich noch mal so ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Und jetzt ist es also so, ne, also er muss jetzt wirklich... auch dieser Autor sagte immer, ne, diese Erinnerung, die musst du jetzt mal ausblenden. Ne? Mhm. Du darfst jetzt auch keine Vergleiche anstellen und so weiter. Ne? Damit er sich voll und ganz auf diese Lia einlassen kann. Die hat ja diesen Hund. Und dieser Hund, der wird noch eine zentrale Rolle in der Geschichte spielen. Aber wie genau, das ist das Problem, das kann ich unmöglich erzählen.
Okay.
Ja? Deshalb kann man jetzt eigentlich das, was diesen Roman ausmacht, kann man kaum in Worte fassen.
Deswegen. Du hast vorhin schon gesagt, boah, ich kann gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil man dann so viel kaputt macht. Ja. Das ist so ein Gefühl, das kenne ich auch von vielen Büchern. Und ich habe immer so Angst, dass man zu viel verrät.
Ja, das Bittere ist, ich habe eine Kritik gesehen, da stand das alles drin. Also das finde ja, ich, geht ja. überhaupt nicht.
Nee, finde ich auch.
Und ich habe noch im Nachhinein noch einen Radiobericht gehört, wo dann der auch sagte, der das Buch gelesen hatte, ja, sorry, aber ich kann dir jetzt nicht mehr verraten, das geht einfach nicht.
Ja.
Und das Problem habe ich natürlich auch, weil ich will euch ja nicht den Spaß verderben. Mhm. Also dieser Hund heißt Felix und an dem hängt sie sehr. Und das Problem ist, dass der auch schwierig zu erziehen ist. und er ist auch nicht sonderlich zutraulich. Mhm. Also er macht es dir nicht leicht, wenn du jetzt irgendwie in ihr Leben kommst und da spielt so ein Hund so eine wesentliche Rolle und du sollst jetzt irgendwie auch mit diesem Hund so klarkommen.
Und er hat gar keinen Bock auf dich,
dieser Hund. Ja, genau. Mhm. Dieser Hund hat keinen... Genau so ist es. ich habe dann auch mal nachgeguckt. Also das ist ein Kanaan-Hund, so heißt er. Das ist ein Hund, der kommt aus Israel, ist in Israel irgendwie mal gezüchtet worden, ist so mittelgroß. Also ist jetzt nicht so ein kleines Hündchen, sondern so mittelgroß. Hat auch so ein hellbraunes Fell so. Mhm. In dem Buch ist es allerdings so weiß-rötlich marmoriert, wird also beschrieben. Und auch in der, wenn man sich so ein paar Links anguckt und so ein bisschen forscht, ne, misstrauisch gegen Fremde steht da. Mhm. Und neuen Situationen und fremden Menschen begegnet er eher so distanziert und vorsichtig. Und das ist ja auch so. Mhm. Auf jeden Fall, die beiden treffen sich das erste Mal. Das erste Date läuft auch sehr gut. Sie erzählt viel von sich, auch viel Privates so, was ja immer ein gutes Zeichen ist. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Mhm. Es wird 2 Uhr nachts und die sitzen da, es wird sehr, sehr spät. Sie sitzen da immer noch im Café und die Kellnerin ist langsam genervt, weil die Feierabend machen
will.
Und das sind ja immer so, ja, da weiß man, läuft. So, ne?
ja.
Alles gut so. Und auch hier ist es so, sie gehen dann noch spazieren, weil die Lia, die will dann noch irgendwie ans Meer und dann sitzen sie da so 2 Uhr nachts. Sind sie denn da so am Meer und so kommen die sich also nahe. Und jetzt nochmal zu dieser, ich unterbreche das mal eben kurz, die Geschichte dabei,
ja.
Und komme jetzt nochmal eben zu dieser Ansprache, also die der Autor hier wählt, mhm. um seine Geschichte zu erzählen, also diese Du-Form. Und dieses Du richtet sich natürlich an diesen Protagonisten, an Eli.
Ja.
Lies dir einfach mal jetzt mal was vor, das ist noch so auf den ersten 40 Seiten.
Ja.
Da du diese Seiten jetzt liest, fragst du dich, ob es uns gelungen ist, die Gründe zu vermitteln, warum du dich in Lia verliebt hast. Warum ist das wichtig? Vielleicht, weil es so viele Dinge erklären würde, die hinterher passieren werden. Und du bist nicht sicher, ob uns das gelungen ist. Aber lassen sich solche Dinge überhaupt erklären? Sicher, man muss es weiter versuchen. Aber um zu erklären, sollte man vielleicht nicht Lia beschreiben, sondern im Gegenteil dich. Das, was dein Leben ausgemacht hat, bevor ihr euch getroffen habt. Das ist auf der einen Seite ungewöhnlich, aber für dich als Leser ist das natürlich super interessant,
ja.
weil hier natürlich steht, da passiert noch eine ganze Menge. Mhm. Und du fragst dich, ey, das Buch ist nicht besonders dick,
120 Seiten. Genau, ja, das ist sehr dünn. Ja.
Was soll denn da jetzt noch passieren irgendwie so? Ne? Wir sind es natürlich alle gewohnt, aufgrund auf unserer Lese- und Sehgewohnheiten, klar, es wird irgendwann ein großes Missverständnis kommen. Sie rennt ja. wutentbrannt
davon. Oder eine Lüge, eine Notlüge.
Ja, und er muss jetzt irgendwie ja. versuchen, das zu kitten und ja. so weiter. Das kennen wir natürlich
aber alle. Wir besprechen hier keine Netflix-Serien, sondern Bücher.
hier geht es um Literatur.
genau, dafür stehen wir.
Das ist das eine. Und jetzt nochmal eine zweite Stelle, auch nochmal mit dieser Du-Form, mit dieser außergewöhnlichen Ansprache.
Es ist sehr spannend, finde ja. ich. Also es gefällt mir irgendwie.
Ja. Hier nochmal ein weiteres Beispiel. Auch so, noch sind wir auf Seite 46. Wir kommen mit der Geschichte nicht recht voran, weil es Dinge gibt, die du aus Angst nicht erzählen willst. Aber komm, lass uns das nicht länger aufschieben, das macht keinen Sinn. Wir werden ohnehin dazu kommen, denn das ist ja der Grund, warum wir uns hingesetzt haben, um es aufzuschreiben. Wir wollten doch die Wahrheit erzählen, oder nicht? Also los, lass uns auf unserem Weg dorthin keine Zeit mehr verlieren.
Super.
Das klingt so auch so nach Therapie so
ja,
irgendwie.
Ja.
Das klingt wie so eine Therapiesitzung.
Ja, erstens das und zweitens, im Grunde macht er ja so, entmystifiziert er ja so ein bisschen dieses Schriftstellerleben.
Ja.
Und das hat ja Caroline Wahl auch in ihrem letzten Buch gemacht, die Assistentin. Und da hat sie ja immer gesagt, so an dieser Stelle müsste jetzt eigentlich das und das und das passieren. Und das nervt in dem Buch total und das ist einfach misslungen.
Ja.
Und wenn ich das hier sehe, so, dass jemand auch so das so offenlegt, wie das funktioniert, ist das einfach viel klüger und ja. viel, viel gelungener.
Und hier, das macht einen auch als Leser total neugierig, wieder so eine Ansprache. Mhm. Erinnerst du dich noch, wie die Geschichte zwischen Lia und dir begonnen hat? An den Anruf, den du nicht erwartet hattest, von jenem Freund Uri, dem Mann von Ruti, dem Serienproduzenten, der Gelegenheit zu nutzen weiß. Ironie des Schicksals, durch einen Anruf, den du nicht erwartest, wirst du herausfinden, wie kompliziert diese Geschichte noch zu werden verspricht.
Also der macht aber ganz schön Bühnen auf gerade. Ja. Ne?
Also der macht dich krass neugierig, ja, weil du denkst so, okay.
Und löst das alles ein.
Da passiert noch eine ganze Menge.
Wird das
dann
eingelöst?
Kommt irgendwie so ein Anruf.
Ja.
Was passiert hier noch alles?
Ja, okay. Aber löst er das denn ein alles?
Ja,
das,
natürlich.
Was er da alles ein? Okay,
ja, natürlich. Das sagst du so. Und naja, dann geht das noch eine ganze Weile so weiter. Die beiden kommen sich jetzt also recht nahe und mit dem Hund, das ist alles so ein bisschen problematisch, weil der guckt den beiden auch beim Sex irgendwie zu und das stört ihn total. Also der Hund, irgendwann macht er das Licht an und dann sieht er den Hund da so sitzen, wie er so richtig zu ihnen beiden so in die Richtung da so guckt die ganze Zeit. Und das irritiert ihn total. Und dann ist es so, Lia muss dann aber für ein Konzert nach Wien für ein paar Tage, ist sie dann weg. Und sie bittet also Eli, auf Felix aufzupassen. Mhm. Er kann auch bei ihr in der Wohnung hausen. Und der genießt das da auch total, weil der führt auch plötzlich ein ganz anderes Leben als vorher. Der geht so in Cafés und geht da erstmal Kaffee trinken. Dann geht er mit dem Hund da immer irgendwie spazieren und wohnt dann da bei ihr in der Wohnung und findet das alles total aufregend, alles total spannend. Das Problem ist aber, in dieser Zeit passiert da etwas, sodass er...
Jetzt wird es schwierig.
Das müsste er eigentlich dieser Lia auch mal irgendwie erzählen. Und das Problem ist, dass er das nicht macht.
Aha.
Eine Lüge folgt auf die nächste. Mhm.
Also doch wieder in dem Klischee.
Ja, und... Also sie kommt wieder nach Hause und also er belügt sie dann nach Strich und Faden.
Ach du Scheiße.
Und du fragst dich die ganze Zeit... Ey, du Idiot, wie kommst du aus der Nummer jetzt bloß wieder raus? Und das hat mich so ein bisschen erinnert auch an die Schreibweise von Jason Starr, den ich ja auch mal vorgeschlagen hatte.
Ja,
da bist du ja immer dabei, wie so der Protagonist, also wie der sich ohne Ende in die Scheiße reitet. So,
ja,
ne? Und Top Shop war auch so ein super gutes Beispiel dafür. Mhm. Und das hat mich total daran erinnert. Und hier auch. Ne? Und du liest das so und denkst so, ey, das... kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Ey, was machst du denn? Du bist ja völlig irre.
Er setzt im Grunde alles auf...
darauf, dass...
dass das irgendwie gut geht.
Ja, genau. Und verpasst wirklich eine Chance nach der anderen. Und du liest das so und denkst so, oh, die arme Frau.
Ja.
Und du bist so ein Idiot. Und dann am Ende bekommt das noch mit einer Kommissarin zu tun. Mhm. Shaya Krasnowski heißt die, so, die auch sehr hartnäckig ist. Und du denkst so, ja super, das Ding geht ja komplett den Bach runter jetzt alles.
Ja.
Und das ist die Geschichte. Und du bist also dabei, wie er also wirklich Gelegenheit um Gelegenheit verpasst. Er reitet sich tiefer und tiefer in dieses Netz aus Lügen, verstrickt sich da immer mehr. Und du hast das Gefühl, der kommt deinem Leben nicht mehr raus. Mhm. Und das ist mega, mega spannend, das zu lesen. Es geht also um Wahrheit. Mhm. Das ist das Thema irgendwie dieses Buches.
Ja,
Wahrheit
okay.
und um Ehrlichkeit, um Offenheit und so.
Ja.
Und wie wichtig das gerade in vor allem nicht nur in so einer Situation, das ist ja immer wichtig irgendwie, dass man diesen Werten folgt, aber hier ganz besonders. Und das ist so spannend, dass als Leser, du nimmst so richtig so die beobachtende Situation ein, du fängst auch irgendwann auf, bei mir war das jedenfalls so, du fängst irgendwann, hörst irgendwann auf, dich auch mit diesem Typen so zu identifizieren, weil du denkst
okay,
so...
okay, das dreht sich so ein bisschen.
Ja, das dreht sich. Hm. Und ja, es ist spannend. Das ist richtig intelligent, richtig gut gemacht.
Ja, schön.
Also hat mir total gefallen. Ich habe hier noch ein paar, noch was zu Dror Mishani. Ich weiß nicht, viele werden ihn, glaube ich, gar nicht kennen.
Nee, ich habe von dem noch nie was gehört.
Ja, ich auch nicht. Er ist Autor und Dozent für die Geschichte der Kriminalliteratur tatsächlich.
Mhm.
Und in dem Buch wird es ja auch nachher so ein bisschen kriminalistisch.
Ja, das hast du angedeutet.
Ja, und er hat so, als er 20 war, hat er so seine ersten Kurzgeschichten veröffentlicht. Der ist jetzt ist er so Ende 40, muss er jetzt so ungefähr sein. Und er hat... auch für das Schreiben, so wie ich das verstanden habe, auch seine Dozententätigkeit ad acta gelegt, weil er hat sich gesagt, als seine Kinder auf die Welt kamen, das hat, meinte er, vieles verändert. Und er hat sich dann auch gefragt, was will ich meinen Kindern eigentlich mal hinterlassen?
Ja.
Und das sollen meine Romane sein, hat er sich dann so überlegt.
Schön.
Weil gerade auch als Dozent, wenn man da was veröffentlicht, meint er, da wird wirklich jedes Wort, jeder Satz wird genau geprüft und auf die Goldwaage gelegt. Und das fand er so ein bisschen ermüdend. sagte dann auch mal in einem Interview, das ist es ja gerade, ich will ja lügen auch. Ne? Ich will ja fantasieren und so weiter. Ja. Und der ist bekannt geworden durch eine Detektivfigur, die er geschaffen hat, Avri Avraham. Und sein Roman wird auch so nachgesagt, die sind sehr international angelegt. Also es ist klar, natürlich, die spielen in Israel, aber sie könnten genauso gut in Amerika spielen oder in Griechenland oder sonst wo. Mhm. Okay. Und deshalb ist der auch so erfolgreich geworden, also unter anderem auch deshalb.
Ja. Ja.
Und so viel nochmal zu Dror Mishani, den ich bis dahin gar nicht kannte.
Klingt gut, ja. Klingt spannend.
Nicht heißt der Roman.
Ohne viel zu wissen, aber ich finde die Sprache total spannend. Oder das so aufzubauen, Roman so aufzubauen. Und da interessiert mich natürlich das schon mit den Lügen und wie er sich da weiter verstrickt. Ja, lesenswert, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Mein Buch ist auch eine Liebesgeschichte. Das ist erstmal so der Mainstream an der Geschichte. Holly Brickley, hinten ist ein Bild von ihr drin. Das ist ihr erster Roman, deswegen kann man sie noch nicht kennen. Sie unterrichtet Creative Writing an einer Uni in Berkeley. Berkeley ist in Kalifornien die Uni, sehr bekannte Uni.
Ja.
Und sie hat später als Trendscout und Marketingstrategin gearbeitet. Die Hauptfigur in diesem Buch tut das auch später. Percy heißt sie und Percy wird auch irgendwann als Marketingstrategin arbeiten in diesem Buch. Also sie schreibt über Dinge, über die sie sich auskennt.
Ja.
Und das ist vor allem Musik. Und diese Liebesgeschichte ist absolut packend. Die Art, wie sie erzählt ist, ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache, weil sie wird eigentlich in Songs erzählt. Auf einer weiteren Ebene. Also es ist schon eine normale Geschichte, aber Musik spielt die zentrale Rolle in diesem Film. Hinten auf der letzten Seite dieses Buchs gibt es eine Playlist. Ich habe so ein paar Kritiken gelesen. Ja, man muss dabei diese Songs hören und diese Playlist hören. Nur dann versteht man das, weil man die Bands alle nicht kennt. Das ist für mich offen gestanden nicht so, weil das ist halt mein Thema.
Ja.
Ich kenne die Bands alle, die darin vorkommen, aber nicht alle Titel. Gab so ein paar sehr versteckte. Yola Tengo ist da zum Beispiel mit einer Nummer. Ich kenne Yola Tengo, aber ich kenne den Song nicht. Es spielen diese ganzen Songs eine Rolle. Und diese Playlist gibt es dir natürlich auch bei Spotify. Meine habe ich noch mal ein bisschen ausgebaut, hatte ich ja vorhin schon gesagt, weil da spielt dann plötzlich Arcade Fire eine Rolle. Die Samuels spielen plötzlich eine Rolle, Beach House, also Bands, wo ich sage, das sind die aufregendsten Bands der letzten Jahre und die spielen hier alle auch eine Rolle.
Ja.
Das Buch selbst spielt so in den frühen 2000ern, späte 90er würde ich sagen und dann die 2000er und das ist auch die Musik, die in dieser Zeit rausgekommen ist, vor allem so in den Jahren 2000 bis 2004, 2005, so das sind so die wichtigsten Tracks, also Leute, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, werden einen Riesenspaß dran haben. Also ich glaube, alle, die sich für Musik interessieren, werden einen Riesenspaß daran haben. Für andere könnte es anstrengend werden, aber ich habe so viele Parallelen zwischen ihr und mir gefunden. Ich kann mich so 100%ig mit dieser Frau identifizieren. Also das ist alles, eine Frau ist halt, die Percy ist halt die Hauptrolle. Und ich lese jetzt einfach mal den Anfang kurz vor. Ohne groß etwas zu wissen, fängt das so an. Das ist nur so ein kleiner Absatz. Das Kapitel heißt so genau wie der Song. Es gibt immer, jedes Kapitel hat den Namen eines Songs. Sarah Smile heißt der Song. Er ertappte mich dabei, wie ich bei irgendeinem grottigen Song mitsang. Das war im Jahr 2000. Seelenlose Hits gab es also wie Sand am Meer. Wahrscheinlich irgendeine Boyband, ein Teenie-Girl im bauchfreien Top oder ein muskulöser Typ mit chronischer verstopfter Nase. Ich wartete in einer Bar auf mein Getränk und starrte ins Leere. Dass ich sang, merkte ich erst, als ich sein Lächeln aus dem Augenwinkel wahrnahm und mich Scham durchfuhr. Grässliches Lied, sagte ich betont beiläufig, aber ein Ohrwurm. Wir kannten einander nur flüchtig, wie man sich auf dem College manchmal eben kennt. Wir waren einander nie vorgestellt worden, hatten nie miteinander geredet. Die anderen sagten Joey zu ihm, aber ich beschloss in diesem Augenblick, dass diese Verniedlichung nicht zu ihm passte. Schon seine Körpergröße sprach dagegen. Er stützte sich mit seinem Ellenbogen auf den Tisch. Aber kann ein echter Ohrwurm überhaupt so richtig grässig sein, fragt er. Kann er. Aber er macht, was er soll, sagte er. Er ist effektiv und man vergisst ihn nicht. Also es geht sofort mit Musik los und eine leidenschaftliche Diskussion dieser beiden bricht los. Und diese Diskussion über Musik und die Analyse von Popsongs, von großen Songs...
Die kennst du aus dem FF.
Ja. Es gibt eine Szene sehr, sehr, sehr viel später im Buch, Es geht eigentlich, dreht sich das alles um Joey, oder also Joe heißt er eigentlich, aber Joey sie hat sich ja gegen diese Verniedlichung entschieden, und Percy. Es gibt noch eine Zoe in dem Buch, die eine große Rolle spielt. Das ist ihre beste Freundin.
Ja.
Und das ist, stand jetzt, die Freundin von dem Typen, den sie da in dieser Bar kennt.
Okay.
Alle anderen Figuren spielen Nebenrollen und sind nicht wirklich relevant für die Geschichte. Also alles fokussiert sich auf diese beiden, und das geht über das ganze Buch. Und die Dialoge von den beiden sind absolut großartig. Percy, die spielt kein Instrument, die singt nicht, die schreibt keine Songs, aber sie ist gut mit Texten. Sie arbeitet im Moment im Plattenladen, natürlich, wo sonst,
ja. Also
auch wie High Fidelity. Lustig, auch die Holly Brickley hat in einem Interview gesagt, sie hat immer wieder High Fidelity gelesen. Over and over again, sagt sie. Und das ist eine Inspiration. Also Leute, die High Fidelity mochten, werden dieses Buch genauso lieben. Es ist kein bisschen schlechter. Also die sitzen beide in dieser Bar, und ich will einmal so beschreiben, wie sie sich so Songs annähern. Und da ist eine Jukebox, und aus dieser Jukebox läuft Hall & Oates.
Ja.
Und mit dem Song Sarah Smile, der gar nicht so bekannt ist. Und das ist der Trick auch an diesem Buch und an Deep Cuts. Ich weiß nicht, hast du den Begriff Deep Cuts schon mal gehört?
Nee, vorher? Noch gar nicht.
Deep Cuts sind die Songs auf dem Album, die eigentlich, das sind nicht die Hits, sondern das sind so die Perlen darauf.
Ja. Bin ich auch großer Anhänger,
ich weiß,
von sowas zu entdecken, ja.
Und du hast irgendwann mal zu mir gesagt, das ist lange her, Track 3.
Track 5 war es, glaube ich.
Track 5 auf jedem Album. Hat etwas Magisches. Sie sagt, Track 8 ist immer egal, zum Beispiel. Es ist total nerdig. Und also ich lese mal vor, Hall & Oates läuft. Ne? Hall & Oates. Ich liebe Hall & Oates. Eine ungewöhnliche Jukebox-Wahl für die 2000er Jahre. Ihr 80er-Sound wurde von den meisten in meinem Bekanntenkreis als cheesy empfunden. Und war noch nicht ältlich genug, um wieder aus der Versenkung geholt zu werden, auch wenn sich das bald ändern sollte. Ich lehnte mich neben ihn an den Tresen und lauschte der hinreißenden, sinnlichen ersten Strophe. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Für mich, sagte ich, ist das eher ein perfekter Track, eine perfekte Aufnahme, kein perfektes Lied. Ich merkte, dass er schon grob verstanden hatte, was ich sagen wollte, setzte es ihm aber trotzdem weiter auseinander, in einer Ausführlichkeit, in einem deutlich komplexeren Gedanken angemessen gewesen wäre. Ein perfekter Song hat ein stabileres Gerüst. Text, Akkorde, Melodie. Auch wenn du ihn ganz anders einspielst, ganz anders produzierst, er wird fast immer großartig sein. Wenn ich mal eben das Mädel in der Bar spielen darf, das über Joni Mitchell schwadroniert, nimm zum Beispiel Both Sides Now. Jeder, der einen halbwegs geraden Ton herausbringt, könnte den Song covern, und du würdest von Kopf bis Fuß Gänsehaut kriegen, oder? Es war ein Schuss ins Blaue. Ich konnte nicht davon ausgehen, dass er das Stück überhaupt kannte, aber er nickte. Auf jeden Fall. Ich zog den Kopf ein, um nicht von der Achselhöhle eines großen Typen verschluckt zu werden, der vom Barkeeper ein Getränk entgegennahm. Joe hatte die Augen auf mich gerichtet, wie Suchscheinwerfer. Also sprach ich weiter. Sarah Smile dagegen, kannst du dir vorstellen, dass irgendwer das irgendwie anders singt, als Daryl Hall es an genau dem Tag an der Aufnahme getan hat? Joe legte den Kopf schief, hörte genau hin, worauf Daryl Hall mit einem langen, eleganten Vocalriff reagierte. Ich zeichnete mit dem Finger die Melodie in der Luft nach. Siehst du, der schönste Teil der Strophe besteht aus Halls Riffing. Ein großartiger Song, und ich rede natürlich nur vom Pop-Rock-Bereich, kann durch Riffings verbessert oder ruiniert werden. Aber er kann sich nicht allein darauf verlassen. Diese Art der Analyse von Songs, die muss man mögen. Wenn man die mag und wenn man sich dafür genauso begeistern kann, wie ich das tue, schon immer getan habe, dann musst ihr dieses Buch lesen, kaufen und lesen.
Das erinnert mich sehr an einen Instagram-Kanal, den ich vor einiger Zeit entdeckt hatte. Jetzt kommt ein richtig klassischer Frachter hier vorbei. Die Akazia.
Rappelvoll. Direkt aus der Straße von Horn.
Mit Containern von Hapag-Lloyd, mit diesen pinkfarbenen, ja, One-Containern und so weiter und so fort. Ja, das ist echt krass. Ne? Und du hast das Gefühl, wenn du hier sitzt, der fährt mitten durch den Biergarten.
Ja,
so, ne?
ja.
Nee, aber ich wollte gerade noch mal von einem Instagram-Kanal erzählen, den ich entdeckt hatte, weil da geht es auch genau darum. Das Format heißt Old Music Friday. Mhm. Also der Typ, das ist ein Engländer, der fängt immer an, New Music is cool, but have you ever heard of, but do you like old music? Welcome to Old Music's Friday. Also immer am Freitag bringt er so ein Video raus und nimmt irgendeinen alten Song auseinander. Und dann hatte er vor einiger Zeit einen Song von Pink Floyd.
Oh.
Und da hört man ganz am Anfang, und er stürzt sich so ganz am Anfang auf so eine Männerstimme, die da zu hören ist, ne? Weil da sagt jemand, nee, vom Tod habe ich keine Angst, also ich habe es übersetzt, ich sehe das ganz gelassen und so weiter. Und dann erzählt er die Geschichte, wie es dazu kam, dass dieser Typ von Pink Floyd irgendwie da so befragt wurde. Das ist, war irgendwie, der hat da gearbeitet in diesem Studio irgendwie. Und der erzählt das auch mit so einer großen Emotionalität. So.
Ja, toll.
Also sehr, sehr geniale Videos macht er.
Sowas kann ich mir auch stundenlang angucken und anhören und so.
Also kann ich das nur empfehlen, halt Old Music Friday. Ich glaube, wenn man das bei Insta, ich weiß gerade nicht, wie der Typ heißt, ist, glaube ich, selber, er selber ist, glaube ich, auch Produzent oder so, dann findet man das da auf jeden Fall.
Ja, ja, ja.
Sehr cool.
Das ist eben... ich finde das ganz interessant, wie die sich mit Musik auseinandersetzt. Das zieht sich durch das ganze Buch, dass sie Songs ganz genau auseinander nimmt.
Ja.
Und ich habe so einen Spaß, mir das anzuhören. Und auch die Texte und so weiter. Also was jetzt passiert in dem Buch ist, der Joe ist Musiker. Und Joes großer Traum,
also der kennt sich auf jeden Fall auch
aus. Der kennt sich sehr gut aus. Und die beiden schwadronieren seitenlang über Songs, wo mir das Herz aufgeht, weil sie das wirklich sehr, sehr gut machen. Und der möchte gerne Popstar werden und wird auch im Laufe dieses Buchs eine Band gründen, die heißt Caroline. Und er hat ein wahnsinniges Talent, er kann gut Gitarre spielen, er kann wohl wahnsinnig gut singen, außerdem sieht er sehr, sehr gut aus, wird immer klar. Also er bringt eigentlich alles mit, was ein Rockstar haben muss, aber er ist textlich nicht so gut. Und er bittet sie jetzt, weil er merkt...
Er kann keine Songs schreiben.
Er kann guter Songs schreiben, aber er kann nicht die... Ja, genau, ihm fehlt oft was und er braucht so ein bisschen so einen Kick nochmal. Und das leistet sie in diesem Buch. Und Percy wird so etwas wie seine große Muse. Percy fängt an, seine Texte auseinanderzunehmen, sie zu vernichten, ihn immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine Bridge in einem Song total wichtig ist und er kann keine Bridge schreiben. Und er sagt immer, das ist total überholt, das braucht man nicht mehr. Dann sagt sie, selbstverständlich brauchst du eine Bridge. Es gibt später in dem Buch so ein Kapitel, da ist sie bei ihrer Mutter zu Hause.
Ja.
Und ihre Mutter spielt auch immer wieder mal so eine Rolle. Und die hat ihr damals einen Beach Boys Song vorgespielt, der heißt Surf Up. Ich kenne die Beach Boys, wie alle wahrscheinlich die Beach Boys kennen. Ich hatte nie was gegen die, aber ich war jetzt auch nie Fan. Und dann hörst du dir dieses Lied an, dieses
Surf-Up, Freund von mir,
ein Deep Cut. Und das ist genial.
Ja.
Hört euch diesen Song an, Surf-Up von den Beach Boys. Was wolltest du sagen?
Ich hatte mit denen auch nie so viel zu tun. Aber ich weiß auch, als wir Teenager waren, hatten wir so einen neuen Mitschüler bekommen, der ein sehr enger Freund von uns wurde. Und der war auch so ein Musikverrückter.
Ja.
Und dann sind wir eines späten Abends, ich weiß gar nicht mehr warum, wir sind so durch, das war so eine Marotte von uns irgendwie, sind wir so durch fremde Gärten so gelaufen, so wenn es dunkel war, einfach mal um diesen, weil das gab uns so irgendwie so einen Kick, das hatte so einen Frill irgendwie. Mhm. Und dann landeten wir dann an dem Abend bei ihm also auch im Garten.
Ja.
Und er wohnte mit seinen Eltern in so einem Haus, so Bungalow-mäßig war das so. Und er hatte so eine große Scheibe, so eine große Fensterscheibe in seinem Zimmer. Ich weiß nicht, ob da noch eine Balkontür oder eine Terrassentür zugehörte, weiß ich nicht mehr. Aber es war eine große Scheibe.
Ja.
Und der war großer Beach Boys-Fan. und der stand da, also der konnte uns nicht sehen, aber wir ihn, weil wahrscheinlich, wenn er nach draußen guckt, spiegelte er sich selber, weil er da Playback-mäßig zu den Beach Boys rumhüpfte. Und er hatte auch so ein Hawaii-Hemd sich dann da angezogen und tanzte da also in sein Zimmer rum und sang so Playback und so. Und wir haben uns das angeguckt und haben gedacht, ey, das ist ja so krass. Und ich glaube, er hat nie erfahren, dass wir ihn dabei mal gesehen haben.
Ja,
wir haben dann auch nicht angeklingelt oder an die Scheibe geklopft oder haben wir das
einfach
doch
euren Spaß gehabt.
Ja, wir haben uns das einfach nur angeguckt und haben dann so selber gesagt, nee, komm, lass ihn mal.
Ja.
Wenn wir da jetzt irgendwie da antanzen und er merkt, dass wir ihn gesehen haben, dann ist das für ihn irgendwie auch peinlich. So. Aber das war echt geil.
Der Brian Wilson,
da muss ich dann denken, wenn du jetzt Beach Boys.
Ja, geht als genial. Natürlich.
Ja, ich hatte auch die Brian Wilson Biografie, die hatte ich mal vor einiger Zeit gelesen.
Ach, interessant.
Ja,
warum hast du die nicht vorgestellt? Das hätte mich total interessiert. Der war ja irre.
Der war vor allem schwer depressiv.
Ja, ich weiß.
Und das war so irre in dem Buch auch. Der der schrieb dann da so, ja, und gestern kam John Lennon vorbei. Mhm. Und wir haben dann da so ein bisschen so irgendwie so rumgejammt und so weiter. Und ich dachte nur so, der erzählt das so lapidar irgendwie. Mhm. Das ist ja richtig, das ist ja furchtbar, wenn man das nur so lapidar so selber so wahrnimmt. Man hat hier gerade mit John Lennon zu tun.
Ja.
Also
ja,
kann ja John Lennon jetzt finden, wie man will, aber das war damals ja, einfach.
Findet man John Lennon.
Also die Größe, ja.
Ja, ja, total.
Und da merkte man, ich hab das dann auch einem Freund erzählt und dann meinte er, ja, ich weiß, der war depressiv. Deshalb ist das so.
Ja.
Also ist
ja.
Das.
Ja.
Ne, konnte auch mit den Beach Boys teilweise gar nicht auftreten und all diese Dinge.
Ja, genau. Ja, genau, ja. Das weiß ich auch noch.
Mhm. Ja.
Ja.
War sehr düster, die Biografie.
Ja. Also, lustig, dass du John Lennon nennst. Gleich kommt ein kleiner Ausschnitt über die Beatles. Jetzt beginnt diese Dynamik zwischen den beiden.
Ja.
Sie schickt MP3s, sie schickt CDs, die sprechen tief in der Nacht. Ey, den Song kannst du so nicht machen, das musst du so und so schreiben und so. Und du merkst so, es beginnt so eine gegenseitige Abhängigkeit.
Ja, ja.
Sie verliebt sich in ihn und er braucht sie.
Und es, kein gesundes Verhältnis.
Und diese Beschreibung dieser besonderen Beziehung der beiden ist absolut brillant beschrieben. Und du zitterst mit ihr, du bist natürlich so ein bisschen auf ihrer Seite. Und es kommt immer wieder zu diesen langen Auseinandersetzungen über gewisse Songs. Und sie erzählt aus ihrer Jugend und über Bands, die sie damals halt toll fand und so.
Und du fragst dich natürlich, kommt jetzt der große Hit oder kommt er nicht?
Ja.
So erleben die beiden das jetzt oder nicht?
Da komme ich gleich noch ein bisschen zu, auch wenn ich da nicht zu viel verraten will. Aber ich will noch einmal auf diese Nerdigkeit der Auseinandersetzung gehen,
ja,
worum das so geht und wie sie so reden miteinander. Und es ist wieder so ein Abend, also viel spielt in Bars oder in irgendwelchen nächtlich in irgendwelchen Wohnzimmern oder Küchen. Teile des Buchs spielen in New York, eigentlich so der, finde ich, mit der stärkste Teil des Buchs spielt in New York. Aber sie arbeitet halt in diesem Plattenladen. Da ist sie noch in Kalifornien. Und natürlich, das sind diese nerdigen Gespräche. Hast du High Fidelity gesehen?
Ja, 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 klar.
So, ne, da ist das ja auch so mit Jack Black und so, der diese Bob Dylan-Platte verkauft an denen. Und wie, du hast diese nicht, sag es nicht. Boah, das ist krank, dass du die nie gehört hast.
Ja.
Das ist großartig. Und sie sitzen jetzt wieder zusammen und diskutieren so, ne? Und das geht auch immer richtig zur Sache, aber sie ist eigentlich immer die analytischste von allen. Ich weiß, dass das alles sehr vertraut klingt. Die dummen kleinen Spielchen von Plattenladenmitarbeitern und Musiknerds, die sich zum Zeitvertreib gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. Aber für mich fühlte es sich anders an. Ziel des Spiels war es, sich dem Bewusstseinsstrom hinzugeben, zu improvisieren. Jedes Anzeichen von Posertum oder von Vorbereitung war eine größere Sünde als zu verlieren. Verlieren war sogar völlig in Ordnung. Lahme Anspielungen waren in Ordnung. Dass wir Musik nicht ausschließlich unter dem Aspekt der Coolness wahrnahmen, kam mir damals radikal vor. Noch ein besseres Beispiel. Statt uns wie die Typen bei Amoeba, das ist der Plattenladen, gegenseitig dafür auf die Schulter zu klopfen, dass wir Let It Be hassten, versuchten wir es zu verstehen, weshalb Something so magisch klang, obwohl es einer der am wenigsten melodischen Songs auf Abbey Road war. Zoe, das ist diese Freundin, meinte, es liege an der Aufrichtigkeit der Lyrics. In vielen Liebesliedern gibt es denn schon jemand zu, dass er nicht weiß, ob die Liebe wachsen wird, dass er nicht einmal weiß, was er an seinem Gegenüber liebt. Das ist durch und durch Anti-Establishment. Joe hingegen vertrat die Ansicht, es seien die großen Sept-Akkorde und die eindeutigen Tonart, die Harrisons verwirrende Liebeserfahrung widerspiegelten. Joe und ich arbeiten ständig an seiner Musik, auch wenn wir keine weitere Nacht mehr durchmachten. Seine Songs schwebten einfach zwischen uns wie ein Ballon, der nicht den Boden berühren durfte. So fuhr ich beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit bei ihm vorbei und klebte Zettel mit Anerkennung zu seinen Lyrics an die Tür. Wechsel in der zweiten Strophe nicht plötzlich die Zeit, das denkt nur ab, ist sinnlos. Und er hängt MP3s an, E-Mails an denen es eigentlich um etwas völlig anderes ging. Ein Freund von mir steht morgens bei The Ale Set an der Tür. Da kommen wir umsonst rein. Hey, ist diese Melodie nicht irgendwo geklaut? Und er griff nach jeder verfügbaren Gitarre, um mit irgendetwas vorzuspielen, auf Partys oder in Gebrauchtwarenläden. Einmal sogar in betrunkenem Zustand nach eines Straßenmusikers in der Telegraph Avenue. Wenn Zoe bei solchen Gelegenheiten mit von der Partie war, machte sie sich meist aus dem Staub. Aber manchmal merkte ich auch, wie sie uns aufmerksam beobachtete. Und die Zoe, also diese Freundin, die ist halt mit ihm zusammen und die outet sich irgendwann als lesbisch. Und es findet auch nie so richtig Sex statt. Sie findet ihn eigentlich, sie findet Schwänze einfach eklig. Und sie sagt das halt auch immer. Und dann sagt der Joe einfach, ja, dann machen wir halt keinen Sex, dann sind wir einfach so zusammen. Das passt schon und so. Und also diese Beziehung ist ziemlich, ziemlich krank. Und die Percy, die leidet da natürlich total drunter, weil sie ist verliebt in ihn. Und jetzt kommt ein Moment in diesem Buch, der das halt total untermauert und der dem Ganzen eine absolut dramatische Wende gibt. Mhm,
ja.
Es ist so, dass der Joe hat jetzt seine ersten Auftritte und die laufen gut, weil er sieht gut aus, er kann wohl wahnsinnig gut singen und die Texte sind natürlich inzwischen top, weil die Percy die so fein geschliffen hat. Und sie ist jetzt zu Hause und er kommt von einem Gig und sie war nicht dabei aus irgendwelchen Gründen. Und da passiert Folgendes. Irgendwann klingelte es dann an der Tür und er stürmte herein, zog mich in eine Umarmung, wirbelte mit mir im Kreis herum und schrie mir Dankensworte ins Ohr. Wir haben es gepackt, wir haben es gepackt, danke, danke, danke. Ich reagierte mit einem unkontrollierten Kichern, ließ meine ganze nervliche Anspannung entweichen. Als er mich nicht länger herumwirbelte, kam es mir merkwürdig vor, dass wir noch immer in meinem Flur standen, dass wir nicht in einer anderen, farbenfroheren Dimension befördert worden waren. Er lehnte gegen die Innenseite der Wohnungstür, die Arme noch immer um mich gelegt. Nur zu gern wollte ich sein T-Shirt heben und darunter kriechen. Ich schaute ihm ins Gesicht. Das Lächeln war verschwunden und er sah jetzt so aus, wie ich mich fühlte, ernst und hitzig. Seine Unterarme ruhten locker auf meinen Schultern. Ich witterte die Gelegenheit, seine Hüften an mich heranzuziehen, bis sie meine berührten. Es war so einfach, wie im Film, lag so nahe. Ich saugte jedes Quäntchen Mut aus jeder einzelnen Faser meines Körpers und dann tat ich es. Ich hakte die Finger in seine Gürtelschlaufe und zog. Ein gequälter Laut drang tief aus seiner Kehle. Was ist, fragte ich zu panisch, zu aggressiv. Die falsche Bewegung, oh Gott, Scham loderte in mir auf, ließ meine Haut in Flammen aufgehen. Warum hatte ich mich nicht einfach vorgebeugt und ihn geküsst, wie jeder normale Mensch? Sie warten in der Bar auf mich, murmelte er. Ich wollte mich nur kurz bedanken. Ich zuckte zusammen. Es fühlte sich wie eine Ohrfeige an. Zu schnell, sagte ich mit einer Stimme, die nicht nach meiner klang. Er schüttelte den Kopf. Das ist es nicht. Wieder zuckte ich zusammen, heftiger diesmal. Es läuft wie im Film vor meinem inneren Auge ab. Er schien zurückweichen zu wollen, aber er konnte nirgendwo hin, weshalb er seinen Rücken nur noch nicht mir gegen die Tür drückte. Für einen Monat oder ein Jahr sind wir glücklich und dann machen wir Schluss. Und das ist einfach, du bist zu, oh Gott, das klingt furchtbar, aber du bist mir einfach zu wichtig, verstehst du? Erinnerst du dich an damals, als ich dich gefragt habe, warum du selbst keine Songs schreibst? Weißt du das noch? Aber das ist mein Thema, sagte ich aufrichtig verwirrt. Im Gegensatz zu mir hast du keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren. In diesem Fall vielleicht schon, sagte er und wich gefühlt noch ein Stückchen weiter zurück. Sex ist sowieso komisch und peinlich und du bist meine Kritikerin. Das hallte in meinem Gehirn wieder lauter und lauter. Mir wurde schlecht. Ich starrte in die Schwärze seines T-Shirts, auf den ausgefransten Ausschnitt, unterdrückte die Tränen. Mir wurde bewusst, dass ich mir selbst nicht eingestanden hatte, wie sehr ich ihn wollte.
Oh.
Das ist ein Wendepunkt. Das ist einer der Wendepunkte in diesem Buch. Sie liebt diesen Menschen abgöttisch irgendwann. Und du denkst immer, er tut das eigentlich auch. Was du eben angedeutet hast, ist passiert. Er wird erfolgreich, sehr erfolgreich und hat dann Groupies. Und sie fühlt sich halt total doof dabei.
Ja.
Was aber auf einer anderen Ebene in diesem Buch so wichtig ist, wir erleben so, wie sie durch Songs erwachsen wird.
Ja. Ja, sie ist eigentlich total in ihn verliebt und merkt jetzt so...
Ja, sie merkt jetzt, er braucht sie irgendwie. Und es geht dann natürlich auch weiter. Also sie hat dann ja die Texte von ganz vielen Songs geschrieben, die später dann auch eine große Rolle spielen in dem Buch. Und dann steht dann immer nur so, vielen Dank an Percy. Mein besonderer Dank gilt Percy. Anstatt in Klammern unter dem Song zu stehen, weil dann würde sie ja mitverdienen. Und das tut sie nicht. Und das kommt auch noch da zu Schwierigkeiten. Es geht aber nie so richtig darum. Also sie ist, sie arbeitet in diesem Plattenladen und dann später schreibt sie Musikblogs. Und diese Blogs sind halt total beliebt. Sie ist Musikkritikerin, will eigentlich auch gerne nur Musikkritikerin sein. Und es gibt auch keinen besseren Job für sie. Weil genau das ist das, was sie wirklich kann. Es kommt dann, sie sagt dann halt immer, ne, dann kam das Jahr 2002. In New York sind sie da. Und dann kam Interpol, also die Band Interpol, mit diesem Überalbum, was sie damals gemacht haben. Und da gibt es einen Song drauf, der heißt New York City, NYC. Und das ist ihr absolutes Lieblingslied. Und dann kommt Interpol auch nach New York und du merkst immer so, die ganze hippe Szene stürzt sich dann auf irgendwie so eine Band, die so das Lebensgefühl von damals dann so widerspiegeln. Und das war halt Interpol, die war die Band der Stunde. Ich habe die auch mal live gesehen. Ich war nie so ein Fan von denen. Ich fand die immer so ein bisschen langweilig. Aber sie ist total der Fan und sie geht zu diesem Konzert. Es ist so, dass im Buch der Joe und sie manchmal monatelang keinen Kontakt mehr haben. Also wir bleiben in der Geschichte immer bei, es wird komplett aus Percys Sicht erzählt. Und sie schreiben sich dann manchmal oder er antwortet dann auch manchmal nicht. Und dann treffen sie sich aber wieder. Er ist auf Tour mit seiner Band Caroline. Sie treffen sich dann ab und zu mal. Sie geht dann zu den Konzerten ab und zu. Und dann
aber sie schreibt immer weiter.
Sie schreibt für
Songs auch.
Nee, sie schreibt dann, also ist irgendwann das Album fertig geschrieben und dann geht es schon immer mal wieder so hin und her. Aber sie kritisiert auch viele Sachen, die er allein geschrieben hat und die dann eben nicht so gut sind wie das. Also sie holt immer im Grunde das Beste aus ihm raus. So, und eigentlich braucht er sie. Das ist so ein bisschen Lennon McCartney, so ein bisschen Keith Richards und Mick Jagger, so ein Verhältnis eigentlich, ja, so ein bisschen. Ja. Und sie freut sich halt wahnsinnig auf dieses Konzert und die ganze New Yorker Szene geht zu diesem Interpol-Konzert. Und es gibt einen in ihrem Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis, der heißt Harrison. Das ist ein ziemlich großer Typ, mit dem trifft sie sich auch ab und zu. Und der ist auch bei diesem Konzert und findet sie halt wahnsinnig attraktiv. Und sie findet den, also eigentlich ist sie ja in Joe verliebt und findet den jetzt auch nicht so toll. Aber es kommt zu Gedränge, NYC wird gespielt und sie wird sozusagen fast vergewaltigt. Also er reibt sich von hinten an ihr während dieses Songs, er zieht auch die Hose aus und sie fühlt sich so als Sexpuppe. Und sie weint danach furchtbar und sie kommt mit dieser Situation eigentlich kaum klar. Und das wird nie groß thematisiert in dem Buch, aber ich finde, dass ab diesem Punkt so ein Wendepunkt bei ihr stattfindet. Da geht es nämlich auch ein bisschen, was sind Frauen im Musikbusiness?
Ja, ja.
Wie schwer haben die das? Und das wird an so ein paar Kleinigkeiten klar. Ich nehme das gar nicht kurz vorweg, sie produziert irgendwann. Nicht Joe, sondern jemand anders, der aus der Band ausgestiegen ist. Das kommt noch zu einem großen Theater natürlich, weil das Joe natürlich ganz schlimm findet, dass sie ausgerechnet aus jemandem, der aus der Band ausgestiegen ist, das Album produziert oder einen Song produziert. Und sie merkt, das ist eine Männerdomäne, das ist eine Männergesellschaft und sie spielt darin keine Rolle. Und sie hat auch einen wahnsinnigen Selbsthumor. Das ist toll. Sie schreibt sie schreibt immer Blogs und diese Musikblogs sind ja sehr beliebt. Und dann schreibt sie an einer Stelle zum Beispiel, dass No Doubt viel großartiger sind, als wir uns das so... Also ich konnte nie so, No Doubt fand ich jetzt nie so geil. Gwen Stefani fand ich auch nie so, aber war ja...
War auch nicht so mein Ding so richtig.
Wirklich. Nee, aber war ja eine sehr, sehr angesagte Band. Und sie beschreibt dann in diesem Blog, dass es so einen Song gibt, zu dem man eigentlich am liebsten headbangen würde und springen würde. Das macht sie aber nicht, weil ihre Brüste zu groß sind. Dann sieht das komisch aus. Also sie macht sich auch immer so ein bisschen lustig so über sich selbst. Wobei eigentlich klar wird, dass sie schon eine attraktive Frau ist. So.
Ja, aber wo du das auch sagst, von wegen, sie fängt an, jemand anderen zu produzieren auch.
Ja.
Mir ist keine weibliche Produzentin irgendwie bekannt. Also wenn ich erstmal so nachdenke, auch nach allem, womit ich mich so befasst habe, auch so biografiemäßig und so weiter, Musikproduzenten, das waren immer Männer. Es waren immer Männer, die an den Reglern saßen, die Alben abgemischt haben, für Bands eingekauft wurden, um das neue Album zu produzieren. Da ist mir nie mal irgendwie eine Frau begegnet.
Also wer das ja sehr erfolgreich gemacht hat, war die Sängerin der Four Non Blondes damals. Die hatten ja einen Hit, diesen What's Up Song.
Ja.
Perry heißt die mir nachher, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, aber die hat wahnsinnig viele Hits geschrieben und die auch produziert. Aber das sind halt Ausnahmeerscheinungen, da hast du völlig recht. Und dann gibt es diese großen Songschreiberinnen, diese großen Frauen, die dann wahnsinnig erfolgreich waren. Aber also Carole King, Joni Mitchell, Janis Joplin ein bisschen früher und so. Also wahnsinnig erfolgreich, aber natürlich verschwinden wenig gegen das, was Männer da gerissen haben.
Ja.
Und das wird so ein bisschen auch zum Thema in dem Buch. Sie schreibt einen Blog über einen meiner Lieblingssongschreiber, nämlich Leonard Cohen. Mhm. Es gibt einen Song von ihm, Chelsea Hotel, den kennst du wahrscheinlich. Ein relativ bekannter Song von ihm. Und ich habe den Song immer geliebt. Ich fand den großartig. Ich habe es aber noch nie so gesehen wie sie. Und das ist nach diesem Vorfall mit dem Harrison bei diesem Interpol-Konzert.
Ja.
Das Buch ist immer ein bisschen so aufgeteilt, dass erzählt wird. Aber zwischendurch sind immer ihre Blog-Einträge oder so Tagebucheinträge, was sie dazu sagen hat. Dieser No-Doubt-Beitrag war auch so ein Blog, aus dem Blog. Lustig ist, dass sie natürlich zu jedem Song eine Geschichte hat.
Ja.
Jedes Mal den Text auseinandergenommen hat und immer noch eine zweite Ebene findet. In jedem Song. Und das ist so genial daran. Und sie ist mit der Zoe irgendwie einmal dann unterwegs und dann tanzen alle und sie erzählt dieser Zoe zu jedem Song immer noch eine Geschichte, während die so tanzen. Und sie sagt dann so zu ihr, ich brauche keinen Block zu jedem Song, zu dem ich tanze.
Stimmt ja auch irgendwo.
Ja,
irgendwann nervt sowas
total,
ja auch.
Total. Und er, hier läuft gerade im Hintergrund Bruce Springsteen, ja. Der spielt im ganzen Buch keine Rolle.
Ist ja auch merkwürdig.
Ja. Und na, dann gut, New York und New Jersey und so.
Ja,
und,
aber du hast ja gesagt, so 2000er so.
Stimmt, da war der ja nicht so.
Da war der nicht so präsent.
Nee, da war der nicht so präsent. Nee, stimmt, ja. Also, sie hat diesen Song Chelsea Hotel in einem Blog auseinandergenommen. Das ist so eine kurze Passage, wo so klar wird, wie sie inzwischen denkt und wie sie ihren Blick auf die Musikwelt, wie der sich so wandelt. Und sie, und das ist interessant, weil sie immer die Songs in immer andere Richtungen dreht, immer weiter. Man muss das tatsächlich sehr genau lesen und die Songs möglichst auch kennen oder anhören.
Ja.
Zumindest vorher, wenn man dann einmal den Text gehört hat, macht das viel mehr Spaß, das zu lesen. Und es geht hier um Leonard Cohen. Ich kann mich nicht erinnern, den Song Chelsea Hotel von Leonard Cohen jemals gehört zu haben, ohne zu wissen, dass er von Janis Joplin handelt. Ich fragte mich, wie ich ihn finde, wenn ich dieses Wissen nur ein einziges Mal abschalten könnte. Cohen bereute es später, nicht das Lied selbst, sondern dass er so indiskret gewesen war, Janis als Inspiration zu benennen. Aber womöglich war es egal, wer für den Song als Inspiration gedient hatte. Janis oder irgendeine Unbekannte, ich würde ihn so oder so verabscheuen. Früher mochte ich ihn so gern wie jeder andere. Diese schmerzhafte Mischung aus Prahlerei und Verletzlichkeit, die man Janis immer zuschreibt, wird in lebhaften Details greifbar. Aus irgendeinem Grund stellte ich mir vor, wie sie ihr Kleid an der Taille richtet, während Cohen ihr vom Bett zusieht. Wie sie vielleicht das Haar über die Schulter wirft, so voller Leben. Aber als ich den Song neulich wieder einmal hörte, traf mich die letzte Strophe, in der Cohen Janis als einen der zahllosen gefallenen Engel in seinem Leben abtut, wie ein Schlag in die Magengrube. Irgendwie unnötig, dachte ich, grausam sogar. Dass er sich um dramatische Ironie handelte, glaubte ich nicht. Er schien es genau so zu meinen. Dann sprang ich zum Anfang des Stücks zurück und hörte mir das Ganze noch einmal an. Oh mein Gott, dachte ich, das wollen die Männer, von einer Frau ein Geblasen bekommen, ohne dass sie sich daran stört, dass du nicht gut aussiehst oder dass sie zu spät zu ihrem eigenen Konzert kommt. Und hinterher denkst du nicht einmal oft an sie, selbst nach ihrem spektakulären Tod nicht. In Chelsea Hotel geht es nur darum, was Männer wollen. Und ich habe zwei Biografien über Leonard Cohen gelesen und ich kann das nachvollziehen.
Ja.
Das war aber natürlich auch so ein bisschen die Zeit, diese Macho-Zeit und er als der große Poet. Was macht eigentlich unser Bier?
Weiß ich auch nicht, das ist wieder weg.
Ja, und er als dieser große Poet aus dieser Zeit hat natürlich immer aus einer sehr männlichen Sicht geschrieben. Ich finde das einen ganz interessanten Aspekt, das einmal von so einer Frau so zu hören. Finde ich ganz toll.
Also sie ist so sehr textaffin, offenbar, ne?
Ja. Ja.
So, und die diskutieren da viel über Texte, so, weil ich frage mich die ganze Zeit, weil du hast jetzt so viele so Bands genannt, von denen habe ich noch nie in meinem Leben gehört, aber du kennst sie offenbar alle. Mhm. Aber was ist denn, also es gibt ja auch bekannte Songs.
Ja, 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 sie hat, also einmal geht es darum, dass sie gerne zu so einer Soul Night will. Und dann tanzen sie zu Everybody Needs Somebody to Love von Wilson Pickett. Und dann gibt es eine Hommage an Sam Cooke, Bring It On Home to Me. Und über Nina Simone und so. Und also es sind schon größere Namen auch so dabei. Oder auch Kate Bush zum Beispiel. Running Up That Hill.
Ja, das war ja ein Welthit.
Das Verrückte ist ja, das ist ja wieder meine Tochter, die ist 15.
Aha.
die liebt diesen Song. Echt? Die spielt mir plötzlich vor, erkennst du das, sagt sie. Und dann ist das Running Up That Hill. Und das ist halt oft, die stehen ja so auf 80er gerade, so diese Leute, diese jungen, ganzen jungen Menschen. Und sie halt auch. Und spielt mir das so vor. Ich sage, ja, natürlich, das ist Running Up That Hill. Das war ein Welthit von Kate Bush und so. Und dann fragt sie auch so, was hat ihr noch gemacht? Und dann spiele ich ihr so Sachen vor, die ich, Cloudbusting fand ich von Kate Bush immer ganz toll. Zum Beispiel habe ich ihr dann vorgespielt und so. Und Running Up That Hill ist deshalb so berühmt geworden, weil das Stranger Things ist. Weil das aus Stranger Things nochmal, das ist ein Schlüsselsong in dieser Netflix-Serie.
Ja.
Und deshalb kennt sie das. Oder sie kennt das halt über TikTok. Und ich habe über diesen Song, Kate Bush ist ja eine sehr rätselhafte Person. Die hat ja nie richtig live gespielt. Das kann die irgendwie nicht. Und sie ist ja eine durch und durch Künstlerin und völlig gar nicht zugänglich. Und die Texte sind ja alle sehr mystisch und nicht zu verstehen.
Ja.
Und Running Up That Hill, diesen Text habe ich nie verstanden. Ich wusste nie, worum geht denn das da eigentlich in diesem Song? Make a deal with God, singt sie ja dann immer so.
Ja.
Und jetzt hat die Holly Brickley hat mir das erklärt, worum es in diesem Song geht.
Nee, echt?
Also ja, die und das hat die auch in so einem Kontext geschrieben, wo das total cool war, weil sie sich in den Joe eigentlich mal versetzen möchte. Und gerne wissen möchte, wie denkt der eigentlich über mich? Wie sieht der mich? Und weil sie wissen will, warum funktioniert das nicht mit uns beiden? Und darum geht es in dem Song. Es geht eigentlich um die Perspektive zu wechseln. Um die Gefühle, also wenn du mir jetzt gegenüber sitzt, möchte jetzt einmal du sein und deine Wahrnehmung haben, wie das ist, wenn ich dir was erzähle.
Ja.
Und das ist Make a Deal with God. Also ich mache einen Deal, einmal zu tauschen. Also wie Faust oder so. So, in diese Richtung geht das. Und das ist damit gemeint. Das finde ich total spannend.
Ja, finde ich auch.
Sowas finde ich total spannend.
Und Running Up That Hill, was soll das dann?
Ja, du musst den Berg rauflaufen und den Deal mit Gott machen und dann kannst du
die Seite wechseln.
Dann kannst du die Seite wechseln, ja.
Ah, interessant.
Und auf der Ebene ist es natürlich auch interessant mit Stranger Things, weil genau das passiert da ja. Die sind ja in diesem Paralleluniversum. Ich habe das nie ganz geguckt, aber ich habe ein paar Folgen gesehen und kann schon verstehen, dass gerade so Jugendliche das total spannend finden. Das ist ja auch gut gemacht. Und was vielleicht auch in dem, weil das eine Netflix-Serie ist, und dieses Buch ist eben nicht so Netflix-mäßig. Es ist eben nicht, dass du alles ahnst, was passiert. Und jetzt kommt's und die Filmrechte sind schon verkauft.
Ach ja.
Das Buch ist in 12 Sprachen übersetzt und die Filmrechte sind verkauft und es wird gerade jetzt verfilmt. Ist mir ein Rätsel, wie das passieren soll.
Ja,
wie
ja.
du das verfilmen möchtest, weiß ich nicht. Ob da nicht die Tiefe total verloren geht. Das ist meine ganz große Befürchtung dabei. Ich glaube, ich gucke mir das auch nicht an.
Ja, du musst halt als Filmemacher musst du natürlich ganz klar den Fokus irgendwo hinsetzen.
Ja. Das, nur so funktioniert das. Und die guten Literaturverfilmungen funktionieren auch genauso. American Psycho funktioniert nur, weil der sich einen Aspekt rausgesucht hat.
Muss man eigentlich. Das ist so ein Film, den könnte ich mir immer wieder angucken. Ja. Der ist so herrlich krank. Okay, Running Up That Hill. Gibt es auch irgendwie einen weiteren Welthit, der
ein Jahr natürlich nahe gebracht wird? I Can See Clearly Now zum Beispiel, ne?
I can see clearly now.
Ja, genau.
The rain das comes ist, through oder so ähnlich.
Ja, das ist das kommt auch vor in der Version von Jimmy Cliff.
Ja.
Also nicht von Ray Charles. Im Original ist ja von Ray Charles, von Jimmy Cliff. Und das ist eben auch, wenn sie dann eben wo ein Moment ist, wo sie Dinge begreift, so, ne? Und also es kommen noch ein paar Hits vor. Was ich auch total geil finde, ich liebe ja LCD Sound System. Das war auch vor ein paar Jahren mein Album des Jahres. Und das kommt auch vor. Und sie hat dann sie ist vor der Bühne und sie beschreibt ganz viel, wie das so ist, auf Konzerten zu sein. Und auch das muss man erstmal können. Wie diese wogende Menge, wie sie sich da positioniert, wie sie nach vorne geht, wie sie den Sänger wahrnimmt, wie sie das Konzert wahrnimmt und so. Das ist einfach alles herausragend geschrieben. Oder Public Enemy ist da drauf. Fight the Power. Sie hat mit Hip-Hop eigentlich nichts am Hut.
Ja.
Und der Song spielt aber eine große Rolle, weil ein Freund ihr das vorspielt und sie so eine Energie noch nie vorher gehört hat. Und dann ein ganz, ganz großer Hit, der eine Riesenrolle spielt, ist Hey Ya von Outkast.
Ah, ja, ja, ja.
Der Hit,
ja.
Der Hit des Sommers, des Jahres.
Der ging mir so auf die Nerven.
Ja, mir auch. Mir ging auch auf die
Ich habe mich immer gefragt, wieso hören aber, das alle, dieses ja. Ah, ja, ja.
Ja, aber oh. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich das schon sehr geil.
Ich fand das nur nervig.
Ja, nee, das ging mir nicht so. Ich fand das schon spannend, weil das so anders war.
Der war auch so hektisch. Das
ja, ja, total.
So wahnsinnig hektisch.
Ja, ja. Aber das war halt da auch in dieser Szene in New York halt der Hit des Jahres. Und dann
habe ich nie verstanden, warum.
Geht dann auch so um New York Songs an einigen Stellen. Ne? Auch um über Beyoncé und Empire State of Mind. Und
aber wo wir vorhin noch mal über dieses Mann-Frau-Thema gesprochen haben. Ne? Ich meine, es gibt ja ein ganz krasses Frauenthema, wenn es um Musik geht, wenn es um Musikstars geht und so weiter. Das ist dieses komische Groupie-Verhalten.
Ja.
Dieses Rumgekreische, in Ohnmacht fallen, Unterwäsche auf die Bühne werfen und das alles. Ist das da... Wird das da auch mal so ein bisschen selbstkritisch auch beleuchtet, wenn da schon eine Frau erzählt? Ich habe da nämlich neulich einen sehr genialen Essay drüber gelesen.
Ja.
Den bringe ich das nächste Mal mit. Dann sollten wir uns darüber mal unterhalten. Das ist jetzt ein bisschen lange her, sonst könnte ich da ein bisschen mehr draus erzählen, weil der war wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht von einer Frau. Auch die hat darüber geschrieben. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Aber das ist da
es gibt
nicht so eine, das Thema.
Ja, es gibt so Seitenhiebe von ihr, dass sie das total verachtenswert findet. Und jetzt habe ich ja vorhin auch schon erzählt, dass der Joe dem nicht abgeneigt ist. Und er hat dann auch eine Freundin irgendwann. Und die bezeichnet sie dann schon so als Groupie. So. Und dass das abfällig gemeint ist und so. Und also das, da gehört die überhaupt nicht zu.
Aber sie, ich habe das nie verstanden.
Ich auch nicht.
Wenn ich mir heute auch so angucke, wie heute Frauen auch so über, ja, wie soll ich sagen, über Männer so reden, also was da auch so die, vielleicht auch so die Erwartungshaltung ist oder so, dann wundert mich das total, dass es dieses Groupie-Verhalten, also dieses komplette Ausrasten, den Verstand verlieren. Wir haben neulich einen Elvis-Film gesehen, da hat man das auch nochmal ganz klar so gesehen, wie die Frauen ausgerastet sind, weil der diesen Hüftschwung da hatte.
Und dass es das immer noch gibt,
siehe
Rammstein.
Ja, genau. Also, ja, Rammstein oder was weiß ich, Robbie Williams. Ich meine, Frauen, die Mitte 40 sind, die kriegen leuchtende Augen, wenn sie von Robbie Williams sprechen. Mhm. Und du hast so das Gefühl, ey, die würde sofort mit dem ins Bett gehen.
Ja.
So.
Ja.
Und das habe ich nie begriffen.
Nee,
ich stelle mir mal so vor, wie wäre denn das, wenn da jetzt The Corrs auf der Bühne sind und da werden...
The Corrs?
Ja, The Corrs, das sind ja echt so... Also ich komme da deshalb drauf, weil das gut aussehende Frauen sind.
Ja, ja, ja.
Ja?
Okay.
Ja. Und da werden... Haufenweise schmeißen Männer ihre Unterhosen da auf die Bühne. Ich meine, gibt's ja auch nicht.
Ja, aber das
oder, ist. Oder Männer finden eine Sängerin toll, aber die fangen doch nicht da an, rumzuschreien oder so. Also die hyperventilieren ja nicht. Also wie ist das zu erklären?
Wir nehmen sie auf eine andere Art und Weise peinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja sicherlich. Ja.
Sie kriechen so, sie overpacen. Sie finden sich dann noch geiler als alle. Sie schmeißen sich in Pose. Es ist genauso schlimm, nur anders.
Gockelhaftes Verhalten.
Gockelhaftes Verhalten, genau. Also es ist genauso schlimm. So. Nee, ich kann das auch, da bin ich komplett, ich hatte das auch nie. Ich könnte mich nie in jemanden verlieben, den ich gar nicht kenne.
Ja.
Also in so einen Star. Ich kann diesen Menschen lieben für seine Kunst. Das tue ich. Aber doch, das ist doch was ganz anderes als eine körperliche Liebe.
Naja, klar. Sicher. Aber das ist sowas, da stand ich immer fassungslos davor.
Ja.
Habe ich nie verstanden.
Ich auch. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vorwegnehmen soll, aber sie kommen sich wieder und wieder näher in dem Buch. Und das ist dann so ein bisschen wie, als wenn du so einen Film gucken, du hoffst schon irgendwie, dass die zusammenkommen.
Ja.
Weil sie natürlich wahnsinnig gut zusammenpassen. Und sie ist dann mit einem anderen Typen zusammen und dann ruft er sie plötzlich an. Er hat so einen Auftritt bei so einer Hochzeit und da fährt sie dann hin. Und die haben sich dann sehr lange nicht gesehen und fallen dann so übereinander her. Und das ist dann der Moment, wo sie begreift, dass er ganz viele Groupies hatte und dass er dann auch so immer an sie gedacht hat, erzählte auch. Und ich habe es dir zu verdanken, dass ich nicht drogenabhängig geworden bin während dieser Tour und so weiter. Und er schmeißt sich in Szene und performt und sie verfällt ihm. Sie bleibt aber schon das Buch über immer so die selbstbewusste Percy, wird erwachsen in diesem Buch, wird zu einer erwachsenen Frau, wird dann eben Talentscout. Sie reist durch Amerika nach Miami und so, trifft irgendwo Leute, DJs und so und guckt, was ist gerade angesagt und arbeitet für so eine Firma. So. Bekommen wir noch unser Bier? Ich hatte zwei Bier bestellt.
Dieses Bayerische war das, dieses Helle.
Achso, Entschuldigung, klar.
Kein Problem.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja.
Also sie wird jetzt so, wechselt den Job, weg aus dem Plattenladen und wird jetzt Trendscout und Marketing-Expertin.
Ja, ja, quasi. Ja. Sie wird Marketing-Experte und merkt, wie unglücklich sie damit unglücklich damit wird. Und sie hat dann halt immer diese...
Also ein Bullshit-Job sozusagen.
Ja, richtig, ein Bullshit-Job, total. Und sie sieht das auch so und wird da halt auch überhaupt nicht glücklich. Und kündigt dann auch und bleibt so lange, bis da jemand Neues gefunden wird, weil sie im Grunde diese Musikrichtung weiter verfolgen möchte und das einschlägt. Und es ist so, ich weiß nicht, wie dir das manchmal geht, aber wenn man einen scheiß Tag hatte, dann suche ich mir einen bestimmten Song, den ich jetzt brauche in diesem Moment. Und das tut sie halt auch. Mehrmals. Also sie... danke.
Sehr gut. Crazy.
Jetzt haben wir uns noch ein Bier bestellt. Die Percy, die trinkt auch sehr viel.
Immer.
Bier. Ja, die, sehr gerne Bier, ja. Sie ist mir eine grundauf sympathische Figur. In jeder Art und Weise finde ich diese Frau großartig. Das muss ich einfach mal so sagen, dass man sich in so eine Protagonistin... Ich hatte früher, als ich in der Schule war, eine Freundin, die ging in meine Klasse. Das war aber nie meine Freundin. Das war eine Freundin, sie war mit meinem besten Freund zusammen. Der sah auch viel besser aus als ich, konnte sie verstehen. Die ist heute eine ziemlich bekannte Schauspielerin. Und die war total nerdig mit Musik. Und ich war das ja auch. Deswegen kann das auch so verstehen, dass die dann so sagt, so, ich brauche nicht hier zu jedem Song irgendwie einen Blog. Oder ich musste nicht jeden Song erklärt bekommen. Das ist mir auch schon gesagt worden, weil ich Leute auch damit nerve. Und ich weiß, wie man sich dann fühlt. Weil genau das muss man auch nicht. Hast du völlig recht. Aber ich mache es trotzdem, weil mir dann diese ganzen Gedanken dazu kommen und so. Und das ist so das, was ich vorhin meinte, dass ich die so wahnsinnig gut verstehen kann. Ich kann ihre Gedankenwelt und auch, dass sie sich dann, sucht sie sich einen bestimmten Fiona Apple-Song raus oder einen Nina Simone-Song.
Ja.
Und dann gibt es eine lange Tirade, warum dieser Song genau in diesem Moment so wahnsinnig wichtig ist. Und wenn du dann diese Playlist dazu hörst und dir den Text dazu anhörst und so, dann macht das einfach nur Spaß,
dieses Buch. Das ist auch...
Es gibt so ein Moment, das kann ich auch nochmal erzählen, wenn die Kapitel sind ja nach Songs benannt, aber ich weiß ja nicht, um wen geht es jetzt im nächsten Kapitel. Und es gibt ein Kapitel, der heißt The Heart of the Matter. Und The Heart of the Matter ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Don Henley. Das ist der von den Eagles, der Schlagzeuger. Der Boys of Summer auch
gehört
und so. Und The Heart of the Matter habe ich mein Leben lang geliebt. Als das rauskam, ich habe es rauf und runter gehört. Ich finde, das ist so genial. Und es gibt eine Bridge in diesem Song auch. Und es geht ja ganz viel um, du brauchst eine gute Bridge. Du musst erstmal eine gute Bridge schreiben. Ja. Wieso kannst du das denn nicht? Also es ist mir egal und so. Und The Heart of the Matter hat so ziemlich die beste Bridge oder eine beste, die ich mir vorstellen kann. Und sie ist auch bei ihrer Mutter und die haben Armut gegessen und sie zieht sich zurück und guckt durch die Plattensammlung ihrer Eltern. Und dann findet sie halt diese Don Henley-Platte mit The Heart of the Matter. Und ich war dann so froh, dass The Heart of the Matter, das Kapitel so hieß, dass es auch wirklich um diesen Song ging.
Ja.
Das fand ich total geil.
Ja.
Und dann erklärt sie so, das ist halt ein Song über eine Trennung. Und es ist ein sehr erwachsener Song, also über ein Paar, was schon viele, viele Jahre verheiratet ist möglicherweise. Und dann gibt es diesen Chor und der singt immer Forgiveness. Und dann beschreibt sie so, und der wird dann immer leiser, dieser Chor. Forgiveness, Forgiveness. Und so. Und es geht so unter die Haut. Sie sagt genau das, was man zu diesem Song in diesem Moment sagen muss. Also für mich eins meiner ganz großen Leseerlebnisse.
Krass. Ja, ja.
Hattest du das schon mal, dass es eine Figur in einem Buch gab, die dir 100% entsprach, wo du so dachtest, boah, die denkt genau wie ich. Die ist genauso drauf wie ich.
Boah, schwierig.
Gab es sowas mal? Ich kenne es auch nicht von dir.
Kann ich mich ja spontan wirklich nichts, kann ich ja spontan nicht aus dem Ärmel
schütteln. Bei mir war es der Typ aus High Fidelity.
Ja, ja, ja.
Auch eine gute Verfilmung, ja, mit John Cusack in der Hauptrolle.
Ah, es gab sicherlich immer so Bücher, wo ich dachte so, wow, ja, cooler Typ.
Man denkt ja nicht drüber nach.
Ja, aber dass das so wirklich so ein Typ war, der mir so ähnlich war, das kann ich jetzt, wüsste ich jetzt echt nicht. Also müsste ich wirklich lange nachdenken.
Ich habe halt früher mit dieser Mädchen aus meiner Klasse, wir haben uns immer so Tapes aufgenommen und gegenseitig geschenkt. Und die Challenge war immer, dass der Gegenüber nicht einen einzigen Song kannte.
Oh krass, ja. Ja. Ja.
Und das ging dann wirklich sehr weit in diesen Indie-Bereich. Also das ist ja auch viel so Indie-Musik, ne? Der 2000er Jahre. Ein paar Hits sind dabei, aber es sind auch schon eher unbekanntere Sachen und so. Und wir haben, und das war die Challenge, und dann haben wir uns immer über diese Songs, den ganzen Schulweg über, haben wir über einen Song geredet oder über zwei Songs. Und das war schon immer meine Welt. Und jetzt gibt es ein ganzes Buch, was das zum Thema gemacht hat. Ich ärgere mich, dass ich es nicht selbst geschrieben habe.
Steht irgendwann mal ein Aufkleber auf dem, so hinten auf dem Buch drauf. Hätte ich gerne selber
geschrieben. Genau, ChatGPT. Ja.
Krasses Buch.
Ja. Also, ich glaube, das war's für heute. Holly Brickley, Deep Cuts. Eins meiner Herzensbücher.
Genau, und ich hatte dabei von Dror Mishani Nicht. Eine dramatische Liebesgeschichte.
In einem sehr ungewöhnlichen Stil.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Gut, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und euch viel Spaß beim Lesen.